Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, diesen Gottesdienst mit euch zu erleben. Und bis hierhin war es auch ein sehr, sehr schöner Gottesdienst. Und vielleicht kennt ihr diese Situation, wenn ihr zu Hause seid und es riecht nach frischem Gebäck. Dann hat man einfach Lust, wieder zu essen, obwohl man gerade vielleicht schon gegessen hatte und eigentlich keinen großen Hunger hat. Aber man freut sich so sehr auf diesen Duft. Alles Mögliche, vielleicht kennt ihr das. Twoback, mag man, kann man salzig, süß essen, wie man will. Oder Pluschki oder was sonst was für ein Zeug, was es da auch immer gibt in unserer Kultur. Und so ähnlich freue ich mich auf diesen Gottesdienst tatsächlich. Ich habe mich vorbereitet und ich finde, das Wort ist einfach immer wieder herrlich, weil es Gottes Wort ist. Und so wünsche ich es mir, dass es euch auch gefällt. Der schmale Weg mit Gott, das ist der Titel heute aus 1. Thessalonicher 2. Wir werden die Verse 14 bis 20 besonders betrachten. Drei Elemente, drei wichtige Dinge, auf die ich eingehen möchte. Das ist einmal Nachahmer der Gemeinde Gottes. Punkt 2, der Satan ist aktiv. Und Punkt 3, die Freude eines Dieners. Alles das sind Elemente, die man auf dem schmalen Weg mit Gott erlebt. Und das haben die Christen in Thessaloniki auch erlebt, dass diese Elemente eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt haben. Bevor wir die Verse lesen, möchte ich gerne bitten, dass ihr einmal noch das nächste Bild einblendet. Dieses Bild hat mich begeistert in dem Sinne, vielleicht kennt einer dieses Bild, der breite und der schmale Weg. Kennt einer dieses Bild? Hat er schon mal gesehen? Bitte einmal mit Handzeichen. Faszinierend, dieses Bild ist im 18. Jahrhundert gemalt worden und ihr kennt die Geschichte von dem breiten und dem schmalen Weg aus der Kinderstunde. Kinder, kennt ihr das? In der Bergpredigt hält Jesus eine Rede und er sagt, es gibt einen breiten und einen schmalen Weg, den man gehen kann. Interessanterweise gibt es keine 4, 5, 6 Optionen, die man wählen kann. Man kann nur 2 Wege nehmen im Leben. Der eine Weg, der breite Weg, ist der Weg, wo ganz, ganz, ganz viele Menschen draufgehen. Und der schmale Weg, den muss man erstmal finden. Das ist gar nicht so leicht. Und so sagt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 13 bis 14, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wo ich mich mit diesem Thessalonicher Brief so stark befasst habe und auch mit diesen Versen, ich weiß nicht warum, Gott hat meinen Gedanken so stark auf diesen Vers gelenkt, dass ich das gerne nochmal aufzeigen wollte. Für mich war es ganz interessant, mal zu gucken, das wurde im 18. Jahrhundert, wurde es gemalt und veröffentlicht von einer Frau, einer gläubigen Frau, die hat dem Pietismus angehört, das ist so eine Frömmigkeitsbewegung gewesen im 18. Jahrhundert und für mich war sehr interessant, hier seht ihr das nicht, welche Bibelstellen haben die vor so vielen 100 Jahren zu dem engen Weg dazu gepackt, wie war ihr Gedankengut damals und welche Bibelstellen haben sie für den breiten Weg gewählt? Das war mir so wichtig, dass ich es mir bestellt habe, das Bild. Ich habe es jetzt eingerahmt als Poster, werde ich nicht aufhängen, aber ich fand es so gut für mich, weil mich das so sehr interessiert hat. Deswegen habe ich es zu Hause, könnt ihr gerne immer ausleihen, könnt es euch auch schenken. Ich habe es ja jetzt alles durchstudiert. Das war die Charlotte Reilen, die das Bild gemalt hatte. Und ich finde, sie hat das abgemalt, es gab vorher schon ein anderes Motiv. Und diese Aussage von Jesus, dass es 2 Wege gibt, das sehen wir in der ganzen Geschichte, dass diese Wahrheit schon über Jahrtausende gelehrt wird. Es gibt 2 Möglichkeiten. Die Smartwatch von meiner Frau ist kaputt gegangen, richtig ärgerlich. Und jetzt gibt es so unglaublich viele Optionen, ihr eine neue zu kaufen, weil der Markt überfüllt ist. Das heißt, ich habe viele Möglichkeiten oder sie hat viele Möglichkeiten, sich was Tolles auszusuchen. Wenn es um Gott geht, gibt es nicht viele Möglichkeiten. Es gibt nur eine Möglichkeit, in die enge Pforte einzugehen. Und das ist nur durch Jesus Christus. Was ich mir wünsche mit dieser Predigt ist, dass du einmal drüber nachdenkst, bin ich auf diesem schmalen Weg mit Jesus unterwegs? Dass du diese Frage beantwortest. Oder aber, wenn du feststellst, ich muss zugeben, ich bin mit der breiten Masse unterwegs, und ich bin auf dem breiten Weg, dann wünsche ich es mir, dass du heute diese Umkehr schaffst und sagst, Gott, lieber Gott, führ mich auf den schmalen Weg. Denn der breite Weg ist der Weg, der ins Verderben führt, in die Verdammnis. Und der schmale ist der Weg, der zu Gott führt. Ein Gedanke, der mich stark beschäftigt hat, ist, ich habe das als Kind alles gewusst schon. Und ich dachte immer, der breite Weg ist der Weg, der leichter ist. Ist ja bequem. Ist ja kein so ein schmales Gässchen zwischen Steine oder so, wo man wirklich wenig Platz hat. Ihr kennt das vielleicht in den Bergen, wenn ihr so eine ganz, ganz kleine, schmale Gasse habt, am besten noch richtig so am Berghang entlang, da muss man sich manchmal sogar an Seilen oder Stahlseilen festhalten, damit man nicht abstürzt. Das ist der schmale Weg. Der scheint ja sehr gefährlich zu sein. Und der breite Weg ist ja der einfache Weg. Und so ist das so, das war so mein kindliches Denken, das steckte so drinne. Aber je länger ich über den breiten und über den schmalen Weg nachdenke, komme ich zu dem Entschluss für mich, dass ich sagen muss, der breite Weg ist nicht der einfache Weg. Und wisst ihr, warum nicht? Denn der breite Weg ist der Weg ohne Gott. Das ist der Weg, wo am Ende Verdammnis wartet. Und der schmale Weg ist der Weg, den man beginnt mit Jesus Christus und durch Jesus Christus. Und dann hat man einen Hirten an seiner Seite. Wie kann der breite Weg der leichte Weg sein? Aber ich muss zugeben, der schmale Weg bedeutet nicht nur Freude und Sonnenschein. Der hat es auch in sich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob der breite tatsächlich der Weg ist, der leichter ist. Denn es ist Einsamkeit. Es ist Verlorenheit. Es ist kein Trost in schweren Stunden. Es ist keine Hoffnung. Es ist keine Perspektive. Und all das finden wir auf dem schmalen Weg. Das einfach nur so zur Hinführung. Jetzt wäre es gut, wenn ihr einmal umswitcht, dass ihr meine Gedankengänge aus 1. Thessalonicher gut nachvollziehen könnt. Ich lese unseren Predigttext 1. Thessalonicher 2, ab Vers 13 bis Vers 20. Über Vers 13 hatte ich letztens schon gepredigt. Aber das passt ganz gut, wenn ich den einmal wiederhole. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Nachahmer der Gemeinde Gottes. Tatsächlich ist das so gewesen und so haben die ersten Christen in Thessaloniki haben es genauso erlebt, wie Paulus es hier schildert. Sie waren Nachahmer. Wisst ihr, was ein Nachahmer ist? Es ist ganz toll, wenn man Kinder bekommt, die machen dann Dinge, die die Eltern tun. Zum Beispiel haben wir ein tolles Video. Eines unserer Kinder reitet auf so einem kleinen blauen Gummipferd und ist total glücklich. Und meine Frau fragt diesem Kind und sagt, was machst du? Ich reite oder ich bin unterwegs zur Arbeit. Wo arbeitest du denn? Bei Phoenix Contact. Ja, ein tolles Alter, spielt alles gar keine Rolle. Dieses glückliche Kind wusste, Vater ist unterwegs bei der Arbeit und es macht spielerisch ihm nach. Ich habe letztens eine Tätigkeit tun müssen, wollen, sollen, wie auch immer. Und ich hatte keine Ahnung davon. Und einer meiner Brüder sagt mir, so und so machst du das. Das musst du genau so machen, wie ich es dir jetzt zeige mit der Kelle. Und wenn du keine Ahnung davon hast, dann bist du ein Nachahmer, indem du das genau so machst, wie er es dir gerade gezeigt hat. Und Paulus sagt hier zu der Gemeinde, ihr seid Nachahmer der Gemeinde in Judäa. Es gibt schon Leute, die genauso wie ihr gläubig seid, die den schmalen Weg mit Gott gehen, die den gewählt haben und die das Gleiche, was ihr jetzt erlebt, die das auch erlebt haben. Und ihr seid eigentlich Nachahmer. Und so kennt ihr das auch, so kenne ich es auch, dass es immer wieder Vorbilder im Leben gibt, dass man jemanden nachmacht. Mein großes Vorbild war zu meiner Jugendzeit, war David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich war so begeistert davon, dass es jemanden gibt, einen Menschen gibt, der tatsächlich Gott so sehr gefällt. Ich wollte auch so sein. Das war wirklich so, zu der Zeit hat mich das wirklich bewegt. Ich wollte auch gerne so ein Mann sein. Nachahmer der Gemeinde Gottes. Wir lesen in Vers 14 Folgendes. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. In dieser Nachahmerschaft gibt es jetzt momentan nichts Positives zu berichten. Hier geht es, ihr habt etwas erlitten. Welches Leid haben die Juden denn erlitten? Und wir lesen in Vers 15, sie haben den Herrn Jesus getötet. Sie haben die eigenen Propheten getötet. Wir hatten es letztens bei der Bibelarbeit, Johannes der Täufer, einer der wichtigsten Männer, die es gab, wurde abgetrennt, furchtbar. Sie haben die eigenen Propheten getötet. Sie haben die Gemeinde Gottes verfolgt. Wir wissen das, wenn ihr das Kolosseum kennt in Rom, die Spiele, die zu der Zeit stattgefunden haben. Wir wissen, dass viele der ersten Christen tatsächlich den wilden Tieren vorgeworfen wurden. Und sie haben märtyrerhaft ihr Leben gelassen. Alles das war zu der Zeit ein Teil des schmalen Weges mit Gott. Was mir heute wichtig ist, es ist nicht ein Weg, den man geht ohne Gott, sondern es ist ein Weg, den man mit Gott durch Jesus beginnt, in der Sohnschaft, wie wir es vorhin gehört haben. Und Gott ist die ganze Zeit da. Sie haben die Gemeinde Gottes verfolgt und in Vers 16 heißt es, sie verhindern die Verkündigung des Evangeliums und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Sie gefallen Gott nicht. Das Ziel, und das werdet ihr oft merken, es gibt irgendwie eine Macht oder eine Kraft, die als ob gegen Gott wirkt. Gott lädt Menschen ein und sagt, ihr habt die Möglichkeit, eure Sünden loszuwerden. Ihr könnt den schmalen Weg nehmen. Kommt zu mir, ihr seid willkommen. Und dann gibt es scheinbar eine Macht oder Kraft, die irgendwie komplett dagegen wirkt. Und man sagt, das hält einem komplett zurück. Ich würde ja gerne mit Gott gehen, aber irgendwie hält mich etwas komplett zurück. Und da werden wir im zweiten Gedanken ganz stark darauf eingehen, es gibt tatsächlich eine Macht, die gegen Gott arbeitet. Es ist kein Gegengott, aber da werden wir gleich darauf eingehen. Die Folgen dieser Handlung, dass das die Verkündigung des Evangeliums nicht verkündigt werden sollte, sie ist sehr heftig. Hier heißt es in Vers 16, sie machen das Maß ihrer Sünde für alle Zeit voll. Es wird eine Konsequenz dafür geben, dass sie so stark gegen das Evangelium und gegen Gott gearbeitet haben. Der Zorn ist über sie bis zum Ende gekommen. Der Gegner oder die Gegner Gottes, sie wollen verhindern, dass Menschen sich ganz bewusst zu Gott kehren. Und ich möchte einfach diesen Gedanken einmal für uns so wichtig machen, falls du ein Nachahmer Gottes bist, falls du ähnlich wie die Gemeinde auch etwas erleidest für Christus, für deinen Glauben. Es kostet dich was. Es kann sein, dass es uns zu der jetzigen Zeit wenig kostet. Es ist wieder ein bisschen ruhiger geworden alles. Es kann aber sein, dass wir, weil wir den schmalen Weg gewählt haben mit Gott, dass wir tatsächlich auch Druck bekommen werden und leiden werden müssen. Und dann ist mir das so wichtig, dass uns das klar ist, dass diese Druckphase, sie ist nur begrenzt und es lohnt sich, Gott die Treue zu halten. Und so schreibt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 und er stellt dem etwas gegenüber, diese Druckphase stellt er etwas gegenüber und das ist wichtig. So heißt es dort, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn Unsere Bedrängnis, wie sie dann auch immer sein mag, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist dieser schmale Weg mit Gott. Es ist nicht kurzzeitig gedacht, denn es ist langfristig ausgelegt. Das ist der schmale Weg. Der ist langfristig ausgelegt. Kurzer Erfolg, kurze Befriedigung, zeitlich begrenztes Glück findest du auf dem breiten Weg. Langfristigen Erfolg, Sicherheit auf Dauer mit einem guten Ergebnis, mit einer Segensspur in deinem Leben, das ist der schmale Weg. Das ist ganz interessant, wenn man das so sich gegenüber hält. Der Satan ist aktiv, somit komme ich gerne zum zweiten Gedanken. Vielleicht kennt ihr das, wenn Leute irgendwie in der Nachfolge stehen und wieder gefallen sind, dann sind sie manchmal so geneigt dazu, ja, das war der Teufel. So pauschal gesagt, ja, das war der Satan, der hat ja was dagegen, dass ich das Richtige mache. Und man merkt so förmlich, es ist fast wie so eine Ausrede, dass man sagt, ja, es ist der Feind einfach gewesen. Ja, was soll ich machen? Man nimmt sich so ein bisschen aus der Verantwortungspflicht. Mag ich überhaupt nicht, diese Aussagen. Das ist das eine Extrem. Es gibt aber auch ein anderes Extrem, dass man den Satan als Macht oder als Kraft komplett ignoriert. Dass man so tut, als ob er nicht da ist. Das ist genauso falsch. Denn der Text, und das ist wichtig, dass Paulus das der Gemeinde sagt, der weist darauf hin, dass es eine Macht gibt, den Satan, der bemüht ist, dass du vom richtigen Weg abkommst. Du befindest dich auf dem schmalen Weg mit Gott. Es läuft richtig gut und dann gibt es aber jemanden, der der Feind ist und der ist bemüht, dass du von diesem Kurs abkommst. Er wird alles tun, damit du diesen schmalen Weg verlässt. Diese Wahrheit ist wichtig, dass wir das aufnehmen. Das ist tatsächlich reale Wahrheit. Zum Beispiel heißt es in Epheser 4, Vers 27, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Auch hier wird wieder der Teufel erwähnt, eine unsichtbare Kraft und Macht. Ich werde es gleich noch erklären, wer der Teufel und Satan denn ist. Oder in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das zeigt doch auf, wir haben es hier mit mehr zu tun, als nur mit irgendeinem Mensch, der total gegen Gott ist, sondern hier haben wir es mit einer Macht zu tun, die weitaus viel mehr ist. In Vers 17 sagt Paulus, es ist ein großes Verlangen nach Gemeinschaft vorhanden. Er hat sich bemüht um ein Treffen. Er wollte so gerne diese frisch gebackene Gemeinde, diese neue Gemeinde, die entstanden ist. Er wollte so gerne Gemeinschaft mit ihnen haben. Vielleicht gab es auch theologisch oder in der Lehre über Gott noch so viel zu erklären und denen beizubringen. Und er hat so ein Verlangen nach dieser Gemeinde gehabt. Und wir sehen das auch im ersten Kapitel, wie sehr er diese Gemeinde geliebt hat. Und dann sagt er hier, aber ging nicht. Die Verbundenheit des Herzens war da, aber körperlich waren sie getrennt. Denn der Satan, so heißt es in Vers 18, verhindert es dazu, dass er die Gemeinde besuchen kann. Der Satan ist generell bemüht, dass die Gemeinschaft der Gläubigen nicht stattfindet. Das könnt ihr euch merken, in welcher Form auch immer. Der Satan hat was gegen Gemeinschaft der Gläubigen. Alleine sind wir anfälliger, alleine sind wir schwächer. Ich möchte ganz kurz die Frage beantworten, wer ist der Satan? Ich schaffe das natürlich nicht in ordentlich, in ausführlicher Länge. Ich werde nur ein paar Hinweise geben. Wer ist der Satan? Das Wort Satan kommt 52 Mal vor. Es bedeutet Widersacher oder Gegner. Das Wort Teufel in Griechisch Diabolos kommt 35 Mal vor und es bedeutet Verleumder. Wir müssen festhalten, dass der Satan ein Geschöpf Gottes ist. Und wenn man Hesekiel 28, Vers 14 bis 17 liest, merkt man, dass Gott den Satan als einem Engel geschaffen hat. Und die Stelle ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Die Theologen haben sich gut damit auseinandergesetzt und man merkt schnell, dass es hier um weitaus mehr geht als um einen Menschen. Ich möchte diese Stelle gerne ganz kurz lesen, werde aber auch nicht tief in die Theologie eintauchen. Hesekiel 28, 14 bis 17. Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Ja, ich habe dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an. Er wurde erschaffen. Es ist kein Gegengott, der schon immer existiert hat. Der Satan ist ein Geschöpf Gottes. Das ist ganz wichtig. Bis Sünde in dir gefunden wurde, durch deine vielen Handelsgeschäften in dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Und dann geht es immer weiter. Welches Ziel hat dieser wunderbare, dieser herrliche Engel, der gefallen ist und der aus der Gegenwart Gottes verstoßen wurde? Welches Ziel hat er? Und in Offenbarung 12, Vers 10 lesen wir, er ist ein Verkläger. Und das passt so gut. Und als Christ werdet ihr das verstehen und diese Kämpfe vielleicht auch immer wieder mal gespürt haben. In Offenbarung 12, Vers 10 heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Was hat er gemacht, dieser Engel? Er hat die Brüder, heißt es hier, verklagt Tag und Nacht. Du bist schuldig. Er kommt zu Gott und klagt an. Der Viktor, der taugt nichts. Er ist schuldig. Das Schlimme daran ist, er hat sogar recht. Ja, wer ist denn nicht schuldig? Oder wer von euch ist ohne Sünde? Oder? Aber das macht er dauernd. Er verklagt. Er versucht, Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Er versucht, Leuten niederzudrücken und am Ende so, dass sie sich zerstören oder am Ende vielleicht sogar im Selbstmord landet. Alles das ist auch mit unter anderem ganz oft die Macht des Feindes. Er möchte zerstören. Er möchte, dass du nicht diesen schmalen Weg mit Gott gehst und am Ende ankommst. Das will er nicht. Und so klagt er an. Und wenn wir dann 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2 lesen, das ist fast so ein herrliches Wort, oder? Das ist so der Gegenpart. Da heißt es, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Das ist so die Lösung. Den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also wir haben den Satan, der irgendwie anklagt und sagt, Viktor Lettkemann taugt nichts. Er ist weder ein guter Gemeindeleiter noch sonst was anderes. Er fällt dauernd und er ist schuldig. Und dann haben wir einen Gegenpart, Jesus Christus, den Gerechten, der sein Leben für mich gegeben hat. Der Teufel klagt an. Und Jesus kommt und sagt, stimmt, macht aber nichts, weil ich für Viktor bezahlt habe. Mein Blut sind für seine Sünden geflossen. Und deswegen ist er rein. Nicht, weil er so toll ist, sondern weil ich ihn gereinigt habe. Was für ein Trost. Ich habe meinen Namen genommen, ich könnte auch euren Namen nehmen, wenn ihr wirklich auf dem schmalen Weg mit Gott seid. Gott hat jemanden, Jesus Christus steht da und ist dein Fürsprecher. Er spricht für dich. Und der Teufel, der Satan, kann nichts mehr machen. Obwohl er aktiv ist, obwohl er versucht, uns zum Fallen zu bringen, schafft er es nicht, weil Jesus Christus stärker und mächtiger ist. Diese Wahrheit, es ist mir wichtig, dass wir das im Kopf behalten. Es gibt tatsächlich einen Feind, der möchte, dass wir vom guten und schmalen Weg abkommen. Somit kommen wir zum dritten Punkt und die Predigt endet auch schon gleich. Die Freude eines Dieners. Wir lesen gerade ein Buch Und Jakob ist ganz stark bemüht, dass wir uns theologisch und inhaltlich tatsächlich auch weiterentwickeln. Und das ist sehr wichtig, weil ich muss zugeben, gerade Peter, du bist vielleicht ein bisschen besser dran, aber gerade ich würde nicht so freiwillig schnell diese Bücher lesen. Ich mache das nicht. Ich mache das tatsächlich aus Verantwortungsbewusstsein und Gefühl. Dann nehme ich mir die Bücher und dann lese ich sie durch. Und eines der Bücher, das wir gerade studieren, ist das Hirtenprinzip. Wir sind begeistert davon. Es ist ein tolles Buch, super geschrieben, nicht komplex, aber wirklich von kompetenten Leuten klasse geschrieben. Falls jemand wirklich mit Menschen zu tun hat und wirklich Menschen liebt und Menschen irgendwie in seiner Umgebung hat, ich würde sagen, das Buch ist wirklich tatsächlich für alle. Du bist Kinderstundenleiter, du solltest dieses Buch mal lesen. Du kümmerst dich irgendwie um Menschen oder auch bei der Arbeit, du hast mit Menschen zu tun, lies dieses Buch. Es ist super spannend, super einfach geschrieben. Auf jeden Fall, bei diesem Buch merkt man, dass er darauf hinzielt, dass es geht ja um den Gedanken, die Freude eines Dieners. Wenn du in andere Menschen investierst, und wenn das Ergebnis gut ist, dann ist das fast so wie mit der Saat und Ernte. Schaut mal, ich habe letztens Erdbeeren gepflückt, mit den Kindern sogar einmal. Das war ganz interessant. Und wir haben waren auf dem Erdbeerfeld und wir haben die Blätter weggemacht, Kinder. Und da waren so unglaublich viele Erdbeeren. Die Ernte war reif. Perfekte Erdbeeren ohne Ende. Wir mussten nicht weit gehen oder so. Die Schüssel wurde von ein paar Metern einfach komplett voll. Da war einfach genug da. Und ich dachte nur, was für eine Freude für uns. Wir ernten das ab und fertig. Es landet auf dem Erdbeerkuchen oder ihr macht einen leckeren Nachtisch. Es ist einfach nur herrlich, ihr genießt es. Alles andere, was vorher in diesem Prozess geschehen ist, damit haben wir gar nichts zu tun. Irgendjemand hat das eingepflanzt. Dann hat Gott Regen geschenkt, dann ist Zeit vergangen, Sonne war da und so entstanden diese Erdbeeren. Aber unsere Freude war im Prinzip die Ernte, das Ergebnis. Wir hatten mit dem anderen nichts zu tun. Und sehr ähnlich ist dieser Gedanke, den Paulus hier aufführt, der Gedanke eines Dieners. Ein Diener investiert im Reich Gottes. Das heißt, er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird Gott ganz vieles geben. Und jetzt sind wir auf diesem schmalen Weg und wir dienen in der Gemeinde, wir dienen praktisch in unserem Umfeld, wir dienen Gott auch mit unserem Leben am Alltag bei der Arbeit. Und dann lässt Gott hin und wieder wie bei den Erdbeeren Frucht entstehen. Und das ist eine pure Freude, das zu genießen. Also, du investierst dich in Menschen und ihr merkt, er nimmt den richtigen Weg, er entwickelt sich richtig gut und dieser Mensch wird eine richtige feste Größe und er lebt stabil mit Gott. Was für eine Freude. Und das ist auch beim Hirten so, um auf das Hirtenprinzip wiederzukommen. Wenn es der Gemeinde gut geht, dann geht bei dem Hirten ein Licht auf. Er freut sich, nicht weil er es geleistet hätte, sondern weil der Dienst sich gelohnt hat, weil Gott Gnade geschenkt und Ernte geschenkt hat. Und ich würde diese Verse, Vers 19 und 20, doch nochmal lesen. Paulus sagt, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Und dann kommt jetzt die rhetorische Antwort als Frage formuliert. Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Und dann beantwortet er selbst und sagt, ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Ich dachte erstmal, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen arrogant an. Ja, okay, irgendwie so selbst zugeordnet. Aber so ist es nicht gemeint. Sie haben das getan, was sie tun mussten, den Auftrag Gottes erfüllt. Sie haben das Evangelium verkündigt, Menschen kamen zum Glauben, haben eine komplette Umkehr erlebt und waren wirklich Menschen, wo Gott wirksam war und Frucht entstand überall. Und er sagt, das ist unsere Freude. Seid ihr nicht unsere Freude? Und so ist das manchmal im Dienst und manchmal lässt Gott so etwas schenken. Ich fasse zusammen. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit. Und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ich wünsche dir, dass du den schmalen Weg wählst und den Weg mit Gott gehst. Bei diesem Weg wird es eine Herausforderung sein, ein Nachahmer Gottes zu sein. das zu tun, was gläubige Menschen als Vorbilder für uns vorgemacht haben, dass wir dem nacheifern. Manchmal im Glauben, wie beim Abraham. Manchmal in der Treue, wie bei anderen Leuten. Wir wollen dem Richtigen nachahmen. Dann ist es wichtig zu erkennen, auf diesem schmalen Weg wird es jemanden geben, den Satan, der aktiv ist, dass du dich von Gott abwendest. Und er schläft nicht. Er wird da sein. Und das ist eine Wahrheit, die wichtig ist, dass wir sie beachten. Und zum Dritten, wenn du diesen Weg gehst und Früchte erkennst, aus deinem gottesfürchtigen Wandel entsteht Frucht, dann danke Gott dafür. Denn das ist die Freude, die Gott uns auch hin und wieder gewährt. Dass wir es sehen, dass es sich lohnt, Jesus Christus nachzufolgen. Gott segne dich im Nachdenken. Amen. Ihr dürft gerne beten, wenn ihr wollt, und ich schließe die Predigt dann ab. Lieber Vater, voller Dankbarkeit kommen wir zu dir als Gemeinde und möchten dir gerne die Ehre und den Dank bringen. Du bist gut. Herr, du lädst einen jeden Menschen ein, dein Sohn zu werden. Und das ist wirklich ein absolutes Vorrecht. Und wie mein Bruder es vorhin gesagt hat, ein absolutes Privileg, dass wir eingeladen worden sind, von dir zu dir zu kommen. Und Herr, jetzt haben wir die Wahl zwischen zwei Wegen. Und Herr, vielleicht gibt es hier Menschen, die die Wahl noch nicht getroffen haben und sich eigentlich schon auf dem breiten Weg befinden. Wir bitten dich, dass du einen jeden Suchenden hilfst, den schmalen Weg zu finden, die enge Pforte, die du, Herr Jesus Christus, bist. Wir bitten dich, dass du uns auf diesem Weg mit dir, dass du uns segnest. Herr, und es kann gut sein, dass auch Druck kommen wird, dass der Satan aktiv an unserem Glaubensleben rütteln wird. Und da bitten wir dich um Schutz und um Bewahrung. Wir bitten dich, dass dein Wort uns leitet, dass dein Wort unsere Gemeinde stärkt und dass unser Glaube gefestigt wird. So, Herr, dass wir am Ziel des Weges mit dir ankommen. Dir die Ehre für all das, was du tust. Amen.